HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Macht bleibt offenbar gern in der Familie. In den Vereinigten Staaten nämlich sind politische Dynastien erstaunlich verbreitet und dabei auffallend erfolgreich. Auch im aktuellen Wahlkampf um die US-Präsidentschaft findet ein Schlagabtausch zwischen zwei sehr prominenten Familien statt. 2016 nämlich heißt es wieder Bush gegen Clinton. Etliche US-Familien brachten es schon zu nachhaltigem Ruhm, zu großem Reichtum und weitreichender Macht. Unser Korrespondent Andreas Horchler geht nun der Frage nach, ob die mächtigen Familien Amerikas demokratische Dynastien sind.
Die Idee widerspricht den Vorstellungen von Amerika zutiefst. Familien, die über Generationen hinweg das Sagen im Land haben, das ist kaum mit Revolution, Befreiung vom Joch der britischen Krone, Unabhängigkeitserklärung und Verfassung vereinbar. Und doch, die Familien Adams, Taft, Roosevelt und Kennedy bewiesen seit den Anfangstagen der Republik das Gegenteil. Zwei amerikanische Familien mit großen Traditionen haben Mitglieder ins Rennen um die Nachfolge Barack Obamas geschickt. Die Bushs und die Clintons.
Die Clintons, also Ehemann und Ehefrau, sind keine Dynastie. Trotzdem sind wir ziemlich davon überzeugt, dass es sich um eine Dynastie oder eine Dynastie im Werden handelt. Was es im Moment etwas lustiger und spannender als in der Vergangenheit macht, ist, dass wir jetzt zwei Familien haben, die seit 25 Jahren miteinander im Wettstreit stehen. Die Bushs, die eine Dynastie sind, und die Clintons, die eine sein möchten. Im Moment befinden wir uns mitten in einem verzwickten Wahlkampf. Eine ganz schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob es das Ende der Bushs sein wird oder der Aufstieg der Clintons. Wir werden sehen.
Stephen Hess war 1957 als US-Soldat in Frankfurt stationiert. In der Bibliothek fand er das Buch The Biographical Directory of the United States Congress. Immer wieder tauchten Namen wie Mühlenberg, Bayard, Stockton oder Freilingshusen auf. Hess, der spätere Präsidentenberater und Gelehrte des Thinktanks Brookings Institution, war neugierig geworden und schrieb ein dickes Buch, Amerikas politische Dynastien, das er aufgrund des Wahlkampfs 2015-2016 ergänzt und erweitert hat.
I, George Washington, do solemnly swear.
Wieder und wieder wird in Fernsehdokumentationen der Revolutionskrieg, der Sieg der Truppen George Washingtons und die Vereidigung des ersten US-Präsidenten am 30. April 1789 erzählt.
Protect and defend.
The Constitution of the United States.
Nach einer oft erzählten Legende war Washington nach dem Sieg im Unabhängigkeitskrieg so beliebt, dass begeisterte Bürger ihn zum König krönen wollten. Washington lehnte dankend ab. Der 2008 verstorbene Washington-Biograf Donald Higginbotham war sicher, auch der gesunde Menschenverstand bewahrte die junge Nation vor dem Schicksal aristokratisch geprägter europäischer Länder.
Auf der einen Seite war Washington wie viele andere erfolgreiche Revolutionäre der modernen Geschichte. Aber in einer Sache unterschied er sich ganz sicher von ihnen, durch eine gesunde Psyche. Er hatte keinen Narzissmuskomplex. Er stellte keine Gefahr für die Revolution dar. Und weil er keine Gefahr darstellte, starben unsere Revolutionsführer im Bett. Das ist eine der bemerkenswerten Eigenschaften unserer Revolution.
Auf der National Mall in Washington zwischen Kapitol und Lincoln Memorial reiht sich Denkmal an Monument. Präsidenten und Kriegshelden werden verehrt, nicht Aristokraten, deren Statuen in europäischen Städten zu sehen sind. Wäre eine amerikanische Monarchie überhaupt denkbar?
Das schaffen Sie, wenn Sie die Verfassung ändern. Sie eröffnen also einen Verfassungskonvent, was niemand tun würde, weil das jedem die Möglichkeit eröffnen würde, Verfassungszusätze zu fordern. Sie wollen König werden, bei mir geht es um Abtreibung. Bei meinem Zusatz geht es um die freie Rede. So würden Sie das also lieber nicht anstellen. Sie könnten Staat für Staat überzeugen, aber die Vorstellung, zwei Drittel der Staaten würden sich für für einen König aussprechen, das ist ein ziemlicher Spaß. Das wird nicht geschehen.
The idea of two-thirds of the states voting for a king, of course, is fun and a good game, but not about to happen.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Amerika braucht keine Monarchie. Die Verfassung verbietet dem Staat sogar, Adelstitel zu verleihen. Trotzdem hat das Land seit jeher politische Dynastien. Sehnsucht nach Tradition und die Ambitionen einiger Menschen sorgten dafür, dass Geld und Macht in vielen Fällen über Generationen in den Händen einflussreicher Familien lagen. George Washington selbst blieb kinderlos, also machte die Familie seines Vizepräsidenten John Adams aus Massachusetts den Anfang. Adams wurde zweiter US-Präsident, sein Sohn John Quincy Adams sechster Amtsinhaber. Gemeinsam hatten die Adams nicht nur eine Randstellung bei den neuenglischen Patriziern und wenig Vermögen, sondern nach Auskunft von Zeitzeugen auch einen Mangel an Taktgefühl und Humor, dafür waren sie kühl und unsozial. Trotzdem bestimmten sechs Familienmitglieder über drei Generationen hinweg die Geschicke der USA, im Weißen Haus und im Kongress. Die Vereinigten Staaten entstanden aus der Rebellion gegen Adel und angestammte Rechte, gestatteten es einigen wenigen Familien, zu Macht und Reichtum zu gelangen. Das ähnelte durchaus europäischen Vorbildern. Nur auf den Adelstitel mussten sie verzichten. Auch deutsche Familien bildeten politische Dynastien in der neuen Welt. Theologe Theodorus Jacobus Frelinghuysen stammte aus Lingen, wurde Pfarrer in der niederländisch-reformierten Kirche und erreichte 1720 die britische Provinz New Jersey. Sein Enkel wurde Senator und leitender Staatsanwalt von New Jersey. Sechs Familienmitglieder aus sechs Generationen prägten den Bundesstaat am Atlantik. Heute ist Republikaner Rodney Frelinghuysen Kongressabgeordneter für den 11. Distrikt New Jerseys. Ein Nachbarstaat ist Pennsylvania. Als William Penn Ende des 17. Jahrhunderts Pennsylvania gründete, besiedelten neben englischen Quäkern viele deutsche Pietisten das Land. Heinrich Melchior Mühlenberg hatte in Göttingen Theologie studiert und erreichte Amerika 1742. Immer mehr Deutsche siedelten in Pennsylvania. Die Sprachbarriere hinderte die Neuankömmlinge daran, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Politik erschien vielen Siedlern suspekt. Viele von ihnen waren Analphabeten.
Zur Zeit der Revolution stellten sie mehr als ein Drittel der Bevölkerung Pennsylvanias. Das war eine große Macht der Wählerschaft. Der erste Sprecher des Repräsentantenhauses war ein Mühlenberg.
Die Mühlenberg-Dynastie konnte sich deshalb entwickeln, weil sich Heinrich Melchior Mühlenberg und seine Nachfahren aus der deutschen Isolierung in Amerika befreiten, analysiert Stephen Hess.
Das war eine außergewöhnliche Familie. Sie brachten die deutschen Immigranten zusammen. Das war ja eine riesige Welle von Zuwanderern nach Amerika. Es gab auch einen großen Streit in der Familie, ob der Gottesdienst in Deutsch oder Englisch abgehalten werden sollte. Die Mühlenbergs entwickelten sich zu einer wahrhaft amerikanischen Familie. Sehr wichtig.
Very important. Ärzte, Hochschulpräsidenten, Kongressabgeordnete, über vier Generationen prägten die Mühlenbergs Politik und Gesellschaft in Pennsylvania und darüber hinaus. Viele amerikanische Familien, die über zwei und mehr Generationen Einfluss auf die Geschicke des Landes nahmen, waren wie die Mühlenbergs in einer bestimmten Gegend zu Hause. Schließlich war Landbesitz bis ins 19. Jahrhundert eine materielle Grundvoraussetzung für den Wohlstand, der den Eintritt in die Politik erst ermöglichte.
Typischerweise sind amerikanische Dynastien in einem Staat verwurzelt. Sie bewegen sich nur von ihren Staaten weg, wenn der Bundesstaat nicht alle ihre Ambitionen erfüllen kann. Die Kennedys gehören also nicht nur nach Massachusetts, sondern auch nach Rhode Island, Connecticut, New York und Maryland.
Stephen Hess sieht bei den politischen Dynastien eine Ausdehnung, die der des gesamten Landes entspricht. Bei der Gründung des neuen Staates fanden Leben und Politik in Neuengland und Virginia statt. Aber das änderte sich rasch.
Es gab wie in der amerikanischen Entwicklung eine Bewegung Richtung Westen. Die meisten Dynastien hatten ihren Ursprung an der Ostküste. Viele blieben auch dort, aber andere bewegten sich Richtung Westen. Wenn Sie sich einfach einmal Kalifornien ansehen, der Name des Gouverneurs ist Brown. Sein Vater war Gouverneur und hieß Brown. In New York haben wir einen Gouverneur Cuomo. Sein Vater hieß Cuomo und war Gouverneur. Jetzt haben wir also Dynastien, von Küste bis zu glitzernder Küste, wie es in unserer Nationalhymne heißt.
Was a governor named Cuomo. So now we really have dynasties from sea to shining sea, as the national anthem says.
Harrison, Taft, Stockton, Bayard. Eine ganze Reihe amerikanischer Familien schaffte es, die Politik über mehrere Generationen hinweg zu gestalten. Das 20. Jahrhundert brachte die wohl eigenwilligste Dynastie hervor, die Familie Roosevelt. Obwohl Theodore und Franklin Delano Roosevelt nur entfernt verwandt waren, sprach Amerika von der königlichen Familie, die angeblich mit 10 weiteren US-Präsidenten blutsverwandt war. Republikaner Theodore Roosevelt wurde 1901 zum 26. Präsidenten gewählt. Mit dem neuen Jahrhundert begann eine neue Politik. Die stets gepflegte Verbindung von Geld und Macht büßte ihre Allgemeingültigkeit ein. Die Menschen staunten, als der Präsident 1904 die Prinzipien seiner Politik erläuterte.
Our aim is to promote prosperity and then to see that prosperity is passed around.
Unser Ziel ist, schnell Wohlstand für alle zu schaffen. Aber dagegen gibt es Widerstand. Wir wollen faire Löhne für die Arbeiter und vernünftige Preise für die Verbraucher. Deshalb werden wir uns nicht den Vorstellungen jener beugen, die ihren Wohlstand durch geringe Löhne und hohe Preise erwirtschaften. Und wir wenden uns auch gegen jene Großunternehmen und Investoren, die gegenüber kleinen Betrieben unfaire Wettbewerbsvorteile haben.
Demokrat Franklin Delano Roosevelt wurde im März 1933 32. US-Präsident. Wie vor ihm vielleicht nur George Washington und Bürgerkriegspräsident Abraham Lincoln, hatte er gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit der Weltwirtschaftskrise zu tun. Ein Satz brannte sich in das amerikanische Gedächtnis ein.
But the only thing we have to fear is fear itself.
8 Jahre später war Roosevelt noch immer im Amt. Nach Börsencrash und New Deal war die Lage noch viel bedrohlicher. In Pearl Harbor hatte Japan die Vereinigten Staaten offen angegriffen. Amerika trat in den Zweiten Weltkrieg ein.
Gestern am 7. Dezember 1941, einem Tag, der als Tag der Schande in die Geschichte eingehen wird, wurden die Vereinigten Staaten plötzlich und absichtlich von Marine- und Luftstreitkräften des Königreichs Japan angegriffen. Ich fordere den Kongress auf, zu erklären, dass seit den nicht provozierten Attacken Japans am Sonntag, dem 7. Dezember 1941, Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem japanischen Empire herrscht.
A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
And so, my fellow Americans.
Am 20. Januar 1961 wurde zum ersten Mal ein Katholik US-Präsident. Der 35. Mann im Weißen Haus hieß John F. Kennedy. Seine Mutter Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy stammte aus einer irisch-katholischen Bostoner Familie. Ihr Vater war Bürgermeister der Stadt, ihr Sohn wurde zum mächtigsten Mann der Welt. 1968, 5 Jahre nach dem Kennedy-Attentat in Dallas, erklärte sie den Ursprung der Kennedy-Dynastie.
Mein Vater war im Kongress, seit ich 5 Jahre alt war. Ich war immer an der Politik interessiert. Ich bin in dieser Atmosphäre aufgewachsen. Es war immer die Rede davon, dass wir große Vorteile hätten. Wir müssten etwas Konstruktives für das Land und für andere Menschen tun. Wir waren sehr stolz, als sie sich für eine politische Karriere entschieden. Man muss eifrig studieren und viele Bücher lesen. So hat es mein Vater getan. Natürlich können sie nie vorhersagen, wer Präsident wird.
Ted Kennedy, der 2009 verstorbene Senator von Massachusetts und Bruder John F. Kennedys, präsentierte 2006 Zahlen, die vermuten ließen, dass die Kennedys auch zukünftig noch ihre Rolle in Politik und Gesellschaft spielen werden.
Wir sind eine große Familie, 9 Mitglieder in unserer, 30 in der nächsten Generation, 100 in der darauffolgenden Generation. 70 von ihnen sind 12 Jahre alt und jünger.
Caroline Kennedy ist US-Botschafterin in Japan und Tochter John F. Kennedys. 2008 entschied sich die Demokratin, wie ihr Onkel Ted, nicht die etablierte Kandidatin Hillary Clinton für die Präsidentschaft zu empfehlen, sondern einen unbekannten Senator aus Illinois, der sie mit seinen Auftritten an ihren Vater und die besondere Familiendynastie der Kennedys erinnerte.
Über die Jahre bewegten mich die Menschen, die mir erzählten, sie wünschten sich inspiriert zu werden, Hoffnung für Amerika zu haben. So wie zu der Zeit, als mein Vater Präsident war. Diese Sehnsucht ist noch gewachsen. Glücklicherweise gibt es diesen einen Kandidaten, der den gleichen Sinn für Hoffnung und Inspiration anbietet. Ich bin stolz, Senator Barack Obama als Präsident der Vereinigten Staaten zu unterstützen.
I'm proud to endorse Senator Barack Obama for President of the United States.
8 Jahre Obama gehen ihrem Ende entgegen. Im November 2016 wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt.
Ladies and gentlemen, may I present to you the next president of the United States of America, Jeb Bush.
2 politische Familien wollen wieder ins Weiße Haus einziehen, die Clintons und die Bushs. Während die Clintons erst im Begriff sind, sich zu einer demokratischen Dynastie zu entwickeln, gehören die Bushs bereits zu den erfolgreichsten politischen Familien. Prescott Sheldon Bush war Banker und von 1952 bis 1963 Senator von Connecticut. Sein Sohn George Herbert Walker Bush wurde 41. US-Präsident, sein Enkel George W. Bush Präsident Nummer 43. Jetzt bewirbt sich Jeb Bush für die Kandidatur. Dessen Umfragewerte sind schlecht, schon einmal scheiterte er. Das war 2006, als er nicht Gouverneur von Florida wurde. Vater Bush war zutiefst betrübt.
Die wahre Größe eines Mannes bemisst sich darin, wie er mit einem Sieg umgehen kann, aber auch mit einer Niederlage.
Niederlagen schmerzen die Bushs besonders. Jebs Mutter Barbara Bush, die sich zunächst gegen die Kandidatur ihres ältesten Sohnes ausgesprochen hatte, stellt sich inzwischen hinter ihn.
Jeb ist für mich die Stimme der Vernunft.
Die Vernunft der Bushs bestand und besteht darin, sich zuerst um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu kümmern und erst dann öffentliche Ämter anzustreben. Ein Rezept, das die Familienmitglieder im ganzen Land aktiv werden ließ.
There is this interesting way that goes back to, in a sense, the founding father, though I don't think he set out to be a founding father, who was a senator.
Das ist eine interessante Sache, die auf den Gründungsvater der Familie Bush zurückgeht. Er war Senator während der Eisenhower-Regierung, ein moderater Republikaner, ein Hinterbänkler aus Connecticut. Aber er wuchs in Ohio auf. Sein Vater war dort ein Industrieller. Er verließ also Ohio, um nach Connecticut zu ziehen und um zur Wall Street zu pendeln. Er wurde Senator. Sein Sohn ging nach Texas, um sein Geld im Ölgeschäft zu verdienen. Sie verließen nicht nur allesamt ihr Zuhause, sondern sie verdienten auch alle ihr eigenes Geld. Als Bush war das ziemlich einfach und angenehm, zu Reichtum zu gelangen. Ihm gelang das auf den Ölfeldern, bevor er Präsident wurde. Er arbeitete hart, brachte aber auch eine Menge Geld aus der Familie mit, um es im Ölgeschäft zu etwas zu bringen. So war das bei George Herbert Walker Bush, unserem 41. Präsidenten. Und ganz ähnlich verhielt es sich mit seinen Söhnen. Einer von ihnen ging nach Florida. Die Familie war also sehr mobil. Jeder suchte den richtigen Ort, um nach einem politischen Amt zu streben. Und jeder von ihnen machte einen Haufen Geld. George W., der unser 43. Präsident wurde, verdiente sein Geld als Besitzer eines Baseballteams.
Es scheint fraglich, ob sich Republikaner Jeb Bush im lauten Wahlkampfgetöse Gehör verschaffen können wird. Die Bush-Dynastie würde ein Scheitern Jebs beschädigen, aber nicht zerstören. Davon ist Barbara Bush überzeugt.
Mein Leben ist perfekt, so wie es ist. Wir haben so viel Glück gehabt. Alle Bushs haben Glück gehabt.
Vielleicht ist dieses Glück für Jeb Bush ein Fluch. Viele Amerikaner bringen ihn mit der Politik seines Bruders zusammen. Mit den langen Kriegen in Afghanistan und im Irak, mit der schweren Wirtschaftskrise. Im Radiointerview mit dem Sender WMUR9 machte er, was blieb ihm auch anderes übrig, gute Miene.
Wenn Sie hören, wie die Leute über politische Dynastien reden, wünschten Sie sich, Ihr Name wäre Johnson? Nein, ich liebe meine Familie, meine Mutter, meinen Vater. Ich bin stolz auf meinen Bruder und liebe ihn.
Die andere Familie, eine Dynastie in Gründung, das sind die Clintons. Hillary Rodham Clinton erklärte nach monatelangem Zögern im Frühsommer 2015 endlich ihre Kandidatur für die Demokratische Partei.
Now, I know how hard this job is. I've seen it up close and personal.
Ich weiß, wie hart dieser Job ist. Ich habe das aus der Nähe und persönlich gesehen. Alle unsere Präsidenten kommen ins Amt, sehen entschlossen aus und dann sehen wir, wie ihre Haare grauer und grauer werden. Ich bin vielleicht nicht die jüngste Kandidatin in diesem Rennen, aber ich werde die jüngste Präsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein. Außerdem werde ich auch die erste Großmutter im Amt sein. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass mein Haar im Weißen Haus nicht weiß werden wird, weil ich es seit Jahren färbe.
You won't see my hair turn white in the White House. I've been coloring it for years.
Ehemann Bill Clinton war 42. US-Präsident. Obwohl er Gouverneur und Präsident, sie bereits First Lady, Senatorin und US-Außenministerin war, sind die Clintons noch keine Dynastie, so der Befund von Stephen Hess.
When their granddaughter, whose name is Charlotte, in the year 2040, which will be the first year that she could run for a federal office.
Wenn ihre Enkeltochter Charlotte im Jahr 2040 gewählt wird, das ist das erste Jahr, in dem sie für ein öffentliches Amt kandidieren darf, dann haben wir eine Dynastie. Ich nenne Bill und Hillary eine Partnerschaft. Das ist für sich genommen schon ziemlich einzigartig in der amerikanischen Politik. Von dem Moment ihrer Begegnung an gestalteten sie ihr Leben als Partnerschaft. Das ist ja eine komplizierte Sache mit Höhen und Tiefen, aber diese Partnerschaft bedeutete schließlich für beide, dass sie in öffentliche Ämter gewählt wurden.
For both of them eventually not only to be in public service but to be elected to public service.
Ex-Präsident Bill Clinton unterstützt seine Frau im Wahlkampf, bezieht aber nur sehr allgemeine Stellung. In dieser besonderen Partnerschaft zwischen ehemaligem Präsidenten und aktueller Kandidatin sieht er sich als Berater.
Well, I think my involvement will be
Ich denke, meine Rolle wird die sein, die ich immer gespielt habe, wie zu der Zeit, als ich Gouverneur oder Präsident war. Ich habe mit ihr über alles gesprochen. Ich fand ihren Rat unbezahlbar. Ich denke, wir werden über alles sprechen. Wenn Sie ein ehemaliger Präsident sind, haben Sie die Pflicht, alles zu tun, worum Sie einen Nachfolger bittet, solange Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren können. Ich habe auch ein paar Dinge für Präsident Bush getan. Auch wenn wir tiefe politische Differenzen haben, konnten wir doch eine sehr gute persönliche Beziehung entwickeln. Ich war froh, mich bei Ereignissen wie dem Tsunami oder beim Hurricane Katrina einbringen zu können. Oder auch bei anderen Dingen, über die nicht so viel gesprochen wurde. Das gehört einfach dazu.
Und was bleibt von der Familie Obama? Hätte sie das Zeug dazu, Dynastie zu werden? Stephen Hess.
Yes, there certainly could be. Ja,
das könnte sein. Eine der großen Voraussetzungen für eine Dynastie besteht darin, viele Kinder zu haben. Manche dieser Familien hatten 10 und mehr Kinder. Das Problem der Clintons ist ja, dass sie nur eine Tochter haben. Die Lage ist für die Obamas mit 2 Kindern etwas besser. Es ist ein schöner Gedanke, dass die Nachfahren in beiden Fällen Frauen sind. Die Gleichberechtigung in den Vereinigten Staaten ist so weit gediehen, dass die Zukunft von Dynastien besser gesichert ist. Es gibt schließlich doppelt so viele Menschen, die ein Amt anstreben können. Sehen Sie sich Nancy Pelosi an, die demokratische Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus. Es handelt sich um eine Dynastie. Ihr Vater war Kongressabgeordneter, ihr Bruder war Bürgermeister. Das ist ein Trend, den wir beobachten. Mal sehen, wie sich das für die Clintons entwickelt.
Vielleicht wählen die Amerikaner im November 2016 zum ersten Mal eine Frau als Präsidentin. Vielleicht entstehen mächtige weibliche Dynastien in Amerika. Dass die amerikanische Demokratie und Dynastien eigentlich in krassem Widerspruch zueinander stehen, hat einige mächtige Familien nicht daran gehindert, die Politik des Landes länger als 200 Jahre zu prägen. Der Grund für den Aufstieg amerikanischer Dynastien liegt ironischerweise gerade im politischen System der USA begründet. Denn jeder kann für öffentliche Ämter kandidieren. Wer Erfolg hat, kann Spuren hinterlassen. Möglicherweise Söhne und Töchter als Vorbild vom Sinn politischer Arbeit überzeugen. So entstanden demokratische Dynastien, ohne Adelstitel und Monarchie. Und obwohl das kaum mit Revolution, Befreiung vom Joch der britischen Krone, Unabhängigkeitserklärung und Verfassung vereinbar ist.
Demokratische Dynastien? Über Bush, Clinton und die großen Familien Amerikas berichtete unser Korrespondent Andreas Horchler. Den Podcast und ein Kurzvideo zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.